Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Uli Schäfer. Schönen guten Abend. Und es geht los mit der Fußball-Bundesliga. 11. Spieltag. Zum Auftakt standen sich am Abend Wolfsburg und Frankfurt gegenüber. Das war das Duell der Remis-Könige. Denn Wolfsburg spielte schon 6-mal unentschieden, Frankfurt sogar 7-mal. Aber heute gab es einen Sieger. Wolfsburg gewann 2:1. Tabea Kunze.
Die Wolfsburger haben sich diesen Sieg auch verdient. Sie haben einen Rückstand drehen müssen, denn in der 63. Minute brachte Bas Dost die Frankfurter durch einen Foul-Elfmeter in Führung. Den gab es nach Videobeweis, nachdem Brooks gegen Hinteregger im Strafraum geschubst hatte. In der 76. dann der Ausgleich für die Wolfsburger, ebenfalls vom Punkt, ein Handelfmeter, den Ilsanker verursacht hatte. Den verwandelte Weghorst und der lange Niederländer für den VfL Wolfsburg dann auch in der 88. Minute erfolgreich mit seinem Flachschuss links unten ins Eck zum 2:1 Endstand für Wolfsburg.
Wolfsburg liegt ungeschlagen mit jetzt 21 Punkten auf Platz 4. Frankfurt ist mit 13 Punkten Tabellenneunter. In der zweiten Liga gab es heute Abend ein NRW-Duell. Der VfL Bochum empfing den SC Paderborn und Bochum gewann 3:0. Luise Kropf.
Erst traf Robert Juhl doppelt kurz nach der Halbzeit. Keine 60 Sekunden später brachte der andere Top-Torjäger der Bochumer, Simon Zoller, eigentlich schon fast die Entscheidung und traf zum 3:0. Bochum springt durch den Sieg gegen Paderborn auf einen direkten Aufstiegsplatz in der zweiten Bundesliga und hat aktuell 4 Punkte Vorsprung auf den Hamburger SV, der auf Platz 4 liegt. Paderborn steht nach der dritten Niederlage in Folge weiterhin auf Platz 10 der Tabelle.
Und auf Platz 1 der Tabelle steht zumindest vorerst Greuther Fürth. Die Franken gewannen in Sandhausen 3:0. Jens Wolters berichtet.
So spielt eine Mannschaft, die Großes erreichen will. Die Spielvereinigung Greuther Fürth legte in Sandhausen einen souveränen Auftritt hin. Von Beginn an dominant und im Vorwärtsgang. Julian Green und Jamie Leveling besorgten mit ihren Toren nach rund einer halben Stunde die verdiente 2:0 Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Fürther etwas ruhiger angehen und zogen sich zurück. Der Auswärtssieg wurde dann in den Schlussminuten perfekt gemacht, als der eingewechselte Nigerianer Dixon Abiyama mit seinem ersten Zweitligator für das 3:0 sorgte. Das Resultat: 3 Punkte und die Spitzenreiterposition mindestens für eine Nacht.
Jens Wolters mit dem Spielbericht Sandhausen gegen Fürth. Morgen wird der 11. Spieltag fortgesetzt. Aber wer weiß, wie es weitergeht im Profifußball. Ob Profisport auch dann noch betrieben werden kann und darf, wenn es im ganzen Land zu einem erneuten Lockdown kommt. Die Corona-Krise wird immer dramatischer, die Appelle umso eindringlicher und auch die Maßnahmen werden ausgeweitet. Da stellt sich die Frage, sollte nicht auch der Profisport in eine längere Pause gehen? Mein Kollege Matthias Friebe hat dazu eine klare Meinung.
Ich finde ja, und zwar ohne Wenn und Aber. Wenn nur noch Lebensmittelgeschäfte geöffnet bleiben sollen, wenn sogar die Schulpflicht aufgehoben und Kindergärten schließen sollen, warum sollten dann ausgerechnet Sportereignisse wie die Fußball-, Handball- oder Basketball-Bundesliga noch weitergehen? Im Breiten- und Freizeitbereich ist seit Anfang November ohnehin schon weitestgehend Pause. Die Profis durften ohne Fans in den Arenen weitermachen. Eine Ausnahmeregelung, schon damals von vielen nicht verstanden, jetzt sollte ein härterer Lockdown kommen, kaum noch zu verantworten. Natürlich werden wir von vielen jetzt auch wieder das alte Argument à la Brot und Spiele hören. Natürlich dient es dem einen oder der anderen als Zerstreuung, wenn man in der größer werdenden Einsamkeit die Langeweile überbrücken muss. Dieses Argument hat aber in der Abwägung beispielsweise gegen die Vorbildrolle keine Chance. Welches Bild gibt es ab, wenn Sportler in diesen Zeiten ohne Maske und Abstand zu sehen sind? Welches Bild gibt es ab, wenn Mannschaften aus ganz Europa quer über den Kontinent fliegen, um im Europapokal oder zu Länderspielen anzutreten? Welches Bild gibt es ab, wenn immer noch Woche für Woche tausende Corona-Tests benötigt werden, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten? Welches Bild gibt es ab, wenn im Januar in Ägypten eine Handball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird mit 32 Teams? Kein verantwortbares. Vorbildlich wäre es jetzt, proaktiv zu sagen. Wir im organisierten Profisport nehmen unsere selbst zugeschriebene Rolle in der Gesellschaft ernst und setzen den Spielbetrieb aus. Auch wir nehmen unsere Verantwortung in dieser außergewöhnlichen Lage wahr und beteiligen uns am konsequenten Zurückfahren des alltäglichen Lebens. Diese Vorbildrolle betont man doch von Seiten des Sports bei jeder noch so guten Gelegenheit. Jetzt wäre Zeit, dieses immer gleiche Mantra mit Leben zu füllen. Und nicht nur dann, wenn man es braucht, weil es wieder einmal um die millionenschwere Spitzensportförderung geht. Als im Mai die Maßnahmen nach dem ersten Corona-Lockdown Schritt für Schritt gelockert wurden, war es die Fußball-Bundesliga, die weit vor vielen anderen Branchen als eine der ersten wieder loslegen durfte. Vom großen Vertrauensvorschuss durch die Politik war damals voller Dankbarkeit zu hören. Den könnte man jetzt gut zurückzahlen, indem man von sich aus Vorbild ist. Der Spitzensport hat unbestritten Bedeutung und Wert. Er ist Inspirationsquelle für so viele. Dazu kein unbedeutender Wirtschaftszweig und er erfüllt eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Doch das gilt für viele andere Bereiche auch, nicht zuletzt in Kultur und Bildung. Und dort wartet man schon länger. Klar, ein erneuter Sportstopp hätte wirtschaftlich womöglich massive Auswirkungen. Die können aber nicht höher eingeschätzt werden als in vielen anderen Branchen. Und vielleicht muss man einfach nur kreative Lösungen für Sportsaisons in einer Pandemie finden. Deshalb der Appell an alle im organisierten Profisport. Nehmt eure Vorbildrolle ernst und macht freiwillig den Laden zu in den nächsten Wochen.
Soweit der Kommentar meines Kollegen Matthias Friebe und den können Sie gerne nochmal nachlesen und nachhören bei uns im Netz unter deutschlandfunk.de/sport. Jetzt zum Wintersport. Im slowenischen Planica haben heute die Weltmeisterschaften im Skifliegen begonnen und der deutsche Karl Geiger liegt nach 2 von 4 Durchgängen auf Goldkurs. Martin Thiel.
Eigentlich will Karl Geiger in diesen Tagen Vater werden, hatte extra letzte Woche auf den Weltcup verzichtet. Die Pause tat ihm offenbar gut. Im Durchgang 1 flog er 241 Meter weit und überraschte sich selbst.
Das war der Hammer.
Im zweiten Durchgang flog er bei schlechteren Bedingungen auf 223,5 Meter. Das reichte aber, um Platz 1 zu verteidigen.
Ja, das freut mich dann extrem, dass es sogar für die Halbzeitführung reicht.
Hinter Geiger belegt der Norweger Halvor Egner Granerud Platz 2, einen Wimpernschlag vor Markus Eisenbichler, dem eigentlich Top-Favoriten aus deutscher Sicht. Eisenbichler musste aber einen Sturz im Probedurchgang wegstecken, tat dies mit einem soliden Sprung bei Rückenwind im ersten Durchgang und mit der Tagesbestweite von 247 Metern bei Aufwind im zweiten.
Dass er mich natürlich so aushebelt, hätte ich mir auch nicht gedacht.
Und damit ist Eisenbichler ebenfalls weiter im Titelrennen. Sein Rückstand auf Geiger umgerechnet 5 Meter, das ist nichts beim Skifliegen.
Die Entscheidung bei der Skiflug-WM fällt dann morgen in den letzten beiden Durchgängen. Beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen in Österreich standen heute die Sprintrennen auf dem Programm und die verliefen aus deutscher Sicht erfreulich, denn bei den Frauen belegte Franziska Preuß Platz 3. Einzelheiten von André Siems.
Wenn die Sonne scheint wie in Hochfilzen, dann fühlen sich die deutschen Biathleten einfach wohl. Nach 2 Wochen gefühltem Dauerdunkel in Finnland ist vor allen Dingen Franziska Preuß richtig aufgeblüht. Im Sprint der Frauen ist sie Dritte geworden, ihr erster Podestplatz in diesem Winter. Die Formkurve geht bei ihr steil nach oben, denn Preuß ist nicht nur in der Loipe sehr schnell unterwegs, sondern auch am Schießstand sehr sicher. Denis Herrmann wird dagegen den Tag schnell abhaken. Mit 3 Fehlern und einer durchwachsenen Laufleistung kam sie nicht unter die 30 Besten beim Sieg der Weißrussin Ginara Alimbekava. Gutes Mannschaftsergebnis auch bei den deutschen Männern. Platz 8 und 10 für Benedikt Doll und Erik Lesser. Den Sieg holte sich der Norweger Johannes Dorle.
Berichtet André Siems. Anderes Thema. Es geht um die Regel 50 der Olympischen Charta, wonach jede politische, religiöse oder rassistische Botschaft bei den Olympischen Spielen verboten ist. Schon mehrfach wurden Sportlerinnen und Sportler für politische Äußerungen bei Olympia sanktioniert. Das Olympische und Paralympische Komitee der USA hat jetzt beschlossen, seine eigenen Athleten für friedliche Proteste bei Olympia nicht zu bestrafen. Doris Simon.
Die Reaktion des Nationalen und des Internationalen Olympischen Komitees auf politisch oder gesellschaftlich kritische Äußerungen bei den Spielen war oft harsch. So zum Beispiel in Mexiko 1968, als die US-Sprinter Tommy Smith und John Carlos auf dem Treppchen ihre schwarz behandschuhte Faust nach oben reckten, als Black Power Protest gegen die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten. 52 Jahre später kommt das Olympische und Paralympische Komitee der USA zu dem Schluss, das Recht der Sportler, friedlich für soziale und politische Gleichberechtigung zu demonstrieren, stimme absolut mit den fundamentalen Werten der Gleichberechtigung überein, die das Team USA sowie die olympische und paralympische Bewegung definierten. Der letzte Anstoß für die Veränderung waren der gewaltsame Tod von George Floyd in den USA und die wochenlangen weltweiten Proteste gegen Rassismus und für mehr Gleichberechtigung. Das US-Komitee hatte eigens eine Arbeitsgruppe gebildet, die in Zusammenarbeit mit Sportlern, Industrie und Wissenschaftlern die neue Position erarbeitet hat. Nun drängen die Amerikaner auch beim IOC darauf, in Tokio deutlich zu unterscheiden zwischen Demonstrationen für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit auf der einen und Hassreden und rassistische Propaganda auf der anderen Seite. Das Internationale Olympische Komitee wird sich auf Basis der Empfehlungen aus allen Mitgliedstaaten mit dem Thema befassen.
Berichtet unsere USA-Korrespondentin Doris Simon. In der Basketball-Euroleague gewann Bayern München gegen Lyon 76-62. Und das war Sportaktuell am Freitagabend. Ich bin Uli Schäfer, wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende.